Die 33. Olympischen Sommerspiele sind Geschichte. 16 Tage Wettkämpfe, wunderbare Bilder vom Sport und von der Stadt Paris. Was aber ist sportökonomisch? Was ist mit Sportmanagement und Sportmarketing los? Das diskutieren wir heute.
Sportbusiness Kompakt, ein Podcast der IST Hochschule.
Genau das tun wir auch von mir. Ein Hallo in die Runde an alle Hörerinnen und Hörer, an alle Sportmanagement-Interessierte. Lieber Gerd, ich freue mich sehr. Wir hatten ja dieses Jahr die EM schon ein bisschen rückblickend in unserem letzten Podcast durchgenommen oder besprochen. Heute ist in der Tat das zweite Highlight, vielleicht das Highlight des Jahres 2024 bei uns Thema. Die Olympischen Spiele, und du hast es eben schon gesagt, wir werden das Ganze ein bisschen aus ökonomischer Sicht natürlich betrachten, vielleicht auch ein bisschen aus sportlicher Sicht. Was bleibt? Wie nachhaltig waren die Spiele? Gerhard, zunächst die Frage, hast du viel gesehen? Wie viel konntest du sehen? Und was ist bei dir vielleicht an sportlichen Highlights erstmal hängen geblieben?
Ja, also in der Tat, bei der Fußball-Europameisterschaft habe ich ehrlich gesagt weniger geguckt. Wahrscheinlich nur die deutschen Spiele und dann die entscheidenden am Schluss. Aber die 16 Tage Olympia, da habe ich wirklich versucht, alles aufzusaugen, was geht, von der fantastischen Eröffnung, über die wir noch sprechen werden, bis eben hin zu den wenigen Goldmedaillen, die die Deutschen gewonnen haben. Aber mich hat einfach fasziniert, dass wir ein multiples Sportfest gefeiert haben. Es waren 16 Tage, die zwar nicht friedlich waren auf der Welt, sonst gab es ja mal so keine Kriege während der Olympischen Spiele, aber es waren friedliche Spiele, fröhliche Spiele, stimmungsvolle Spiele, und der Sport hat seine Kraft gezeigt, die er hat, Menschen zusammenzubringen und eben auch gesellschaftspolitische Signale zu senden.
Bin ich voll bei dir. Ich fand auch alles drumherum Wahnsinn. Wir kommen gleich auch noch so ein bisschen auf ein paar Sachen davon zu sprechen. Sportlich ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben. Es ist oft so die erste Goldmedaille, wenn ich Olympia gucke. Die erste deutsche Medaille, die durch die Medien dann eben geht, die man mitbekommt oder eben selbst mitverfolgt. Und ich muss sagen, Lukas Mertens, das ist mir hängen geblieben. Das war klasse. Ich glaube nach, korrigiere mich, 24, 28 Jahren, glaube ich, die erste Goldmedaille im Schwimmen. Das war klasse. Und du hast eben schon gesagt, Medaillenspiegel waren wir nicht ganz so stark. Wir hatten es ja im letzten Podcast beide schon so ein bisschen realistisch und vielleicht auch etwas pessimistisch prognostiziert. Wir haben ja auch über das Thema Spitzensportlerung gesprochen. Jetzt hatten wir am Ende 12 Goldmedaillen, waren Zehnter im Medaillenspiegel. Ist nicht unser Anspruch, oder?
Nein, ist nicht der Anspruch, und die Frage ist immer, was ist der Maßstab? Nur am Ende des Tages unterstützen wir alle mit unseren Steuergeldern im Wesentlichen den Spitzensport. Also die 300 Millionen Euro, über die wir auch schon gesprochen haben, die kommen eben von den Steuerzahlern. Und da muss eben eine Rechtfertigung dagegen gestellt werden. Im Managementbereich spricht man vom Return on Invest. Mhm. Und die Frage ist, was ist der ROI? Wollen wir ihn wirklich messen an den Medaillen? Denn gleichzeitig haben wir 74 Athleten und Athleten gehabt, die unter den besten 8, also in Endlauf kamen. Was kann ich sagen? Die beste Leistung gebracht, aber nur Platz 8. Ja, mehr kann er auch nicht bringen. Und die Überlegung ist, wollen wir das tun? Ich persönlich sage ja. Wenn wir uns also damit begnügen, Zweiter zu sein oder nicht so gut zu sein, dann hat das auch Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft, keine Leistungsbereitschaft. Also ich möchte unter die Top 5 der Tabelle kommen. Wenn ich wir sage, ist das vielleicht zu hoch gesetzter Anspruch von mir aus, aber ich fände es gut, wenn Deutschland nicht sagt, naja, China ist ja auch größer und USA ist ja auch größer, die müssen ja auf dem Platz 1 und 2 sein. Ja, dann ist das aber wirtschaftlich, politisch wohl auch so? Nein, wir müssen ein Wort mitreden können, und die Probleme liegen nicht bei den Athleten und Athleten, sondern die Probleme leben in der Struktur des DOSB und der Spitzensportförderung.
Ja, und das sehe ich genauso. Ich hatte auch neulich das Interview mit Michael Groß. Ich glaube, du bist auch drauf gestoßen gelesen, der auch nochmal sagt, wir brauchen in dem Bereich jetzt neue Personen und auch neue Strukturen. Er schlug ja vor, vielleicht das Thema Spitzensport, Spitzensportförderung sogar auszugliedern aus dem DOSB. Ich bin nicht nah genug dran an den Themen und den internen Prozessen. Ich glaube aber auch, dass jetzt das Ergebnis dieses Jahr nochmal gezeigt hat nach Tokio, dass wir mit Sicherheit da nicht auf dem richtigen Weg sind und mit Sicherheit, wie du auch richtig sagst, wir sind eine Sportnation und diesen Anspruch sollten wir haben. Top 5, Top 6, wie auch immer, kann auch mal der siebte sein. Aber ich glaube, dass wir da jetzt wirklich das Signal haben, dass ich da was tun muss in den Strukturen.
Ja, das Interview, was du ansprichst, hat ja unser Vorsitzender des Fachbeirates, Dr. Christoph Fischer, geführt. Und in diesem Interview sagt er eben, Thomas Bach ist einer, den er als den Hauptschuldigen sieht, weil er damals aus dem Deutschen Sportbund, DSB, und dem Nationalen Olympischen Komitee für Deutschland, NOK Deutschland, eben den DOSB gemacht hat. Und diese Verschmelzung von uns beiden Hobbysportlern und den Olympiateilnehmern geht nicht. Und deshalb glaube ich auch, dass die neue Spitzensportförderung, die vom Bund aus angeregt wird, der richtige Weg ist. Es muss eben nur schnell gehen. Es kann nicht sein, dass wir wieder sagen, ja, wir brauchen Zeit. Nein, 28 steht schon vor der Tür, Brisbane steht auch vor der Tür, Winterspiele ganz zu schweigen. Es gibt keine Zeit. Und von daher tut es mir leid um die größte Teilnahme von deutschen Sportlern. Ich glaube 429 Teilnehmer, so groß wie noch nie. Und wenn jetzt mal 429 Teilnehmer und sagst, wir haben 33 Medaillen, die Quote stimmt nicht.
Ich geb dir voll recht, was interessant war. Ich glaube, wir hatten sogar 474 und das liegt daran, weil wir so viele Mannschaften hatten, die dieses Jahr nämlich sich qualifiziert hatten. Das war natürlich ein anderer Punkt. Wir haben jetzt viel auch schon über das, was nicht so gut lief, vielleicht gesprochen. Ich glaube, was toll war, dass wir sehr starke Mannschaften hatten. Was ein bisschen schade war, dass die Basketballer, die Handballer, die waren alle nah dran, die Hockeyspieler, wir waren überall nah dran, haben aber leider und dann eben auch für den Medaillenspiegel nicht eine goldene geholt. Ne? Das war sehr schade.
Ja, das stimmt. Wenn man 3 gegen 3 der Damen jetzt als Mannschaft, das habe ich
die waren gesehen, klasse. Die waren klasse.
Die erste Medaille auch im Basketball. Ja. Finde ich auch super. Und das führt eben dazu, dass wenn man neue Sportarten oder neue Ausübungen von Sportarten nimmt, ne? Wir hatten ja mit Klettern und mit Surfen und so weiter neue Sportarten, aber wenn man sieht, wenn es schnelle Sportarten sind, die leicht zu verstehen sind, also 3 gegen 3 ist ja nun keine Mathematik, das ist klar, wie das funktioniert und es ist spannend bis zur letzten Sekunde, dann kannst du auch Stadionatmosphären schaffen, die eben Paris uns gezeigt hat. Sie haben den Sport präsentiert wirklich auf einem Tableau, wo Leute sagten, das ist ja total faszinierend, ich bin ja total dabei. Ich will das Beispiel Klettern nehmen, habe ich ja auch ganz viel angeguckt. Wenn ich überlege, wie die 15 Meter da hoch gesprintet sind, wie die Ameise in 4,7 Sekunden, 15 Meter, das schaffen wir gerade Haus nicht auf flachem Boden, das ist einfach faszinierend. Ja. Und ich glaube, Paris hat gesagt, guck mal hier, Sport ist faszinierend, lasst euch anstecken, macht selber Sport, nehmt die Idole. Und da will ich auch noch ein Beispiel nehmen, was ich gehört habe. Es soll wohl so sein, dass die französischen Medaillengewinner jetzt in die Schulen geschickt werden und in die Gemeinden geschickt werden und sozusagen als Vorbild ihre Medaillen zeigen und sozusagen eine nachhaltige Wirkung, Leute bewegt euch haben.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Thema Nachhaltigkeit mal ganz kurz. Du hast jetzt eben schon ein gutes Beispiel genannt. Du hast noch ein anderes erwähnt, als wir uns vorbereitet haben, ja, auf den Podcast. Ne?
Sportstätten, nicht? Davon sind nur 2 neu gebaut worden, die restlichen sind aktualisiert worden oder eben mobile Stadien. Mhm. Und wir hatten ja im Gespräch gesagt, hier Beachvolleyball, das war damals in London schon sensationell, jetzt hier vor dem Eiffelturm, die Reitwettbewerbe vor dem Schloss Versailles, alles tippitoppi. Die werden aber dann wieder rückgebaut und müssen nicht irgendwie wie als weiße Elefanten eingehen.
Was gibt es noch für Praxisbeispiele für die Nachhaltigkeit? Du hattest auch was mit der Siegerglocke angesprochen, erinnere ich mich.
In einem Leichtathletikstadion, das fand ich auch fast, die Franzosen haben sich unheimlich viel einfallen lassen, waren sehr kreativ, haben wirklich aus der Fülle ihrer Geschichte und ihrer Kreativität von Mode, Musik und Kultur und Geschichte geschöpft. Und im Olympiastadion, das haben vielleicht viele gesehen oder auch nicht, gab es eine Glocke. Und diese Glocke durften nur die Olympiasieger läuten. Und diese Glocke wird jetzt in den Notre Dame eingebaut und das finde ich sensationell. Ich weiß nicht, wann sie geläutet werden darf, aber in der Kirche von Paris läutet und klingt demnächst der Klang der Olympischen Spiele von Paris 24 weiter.
Und er klingt lange nach, lieber Gerhard. Und ich glaube, das sind tolle Beispiele, wie man wirklich so ein Event, wirklich, ich glaube, auch nachhaltig gestalten kann. Vor allem natürlich diese Nachhaltigkeit von Sportstätten. Das haben wir ja auch übrigens in unserem Modul Sportanlagenmanagement, wo ein Thema wirklich die Nachhaltigkeit ist. Wie kann ich das eben umsetzen, dass ich eine Sportstätte oder auch im Rahmen eines Mega-Events eben Sportstätten nachhaltig gestalte? Wir haben jetzt ein bisschen über das Sportliche gesprochen, über die Nachhaltigkeit. Ich hatte deinen Blog gelesen und fand den interessant. Du hattest gesprochen von Inszenierungen, von Olympia-Bilder, die durch Olympia jetzt ganz prägnant gerade Paris durch die Welt gingen. Was meinst du damit?
Ich habe das Vergnügen, das Modul International Sport Business hier zu unterrichten im Bachelor-Studiengang. Und da ist eben eines ganz wichtig. Am Ende des Tages haben wir eine Ökonomie der Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit bedeutet, du musst Bilder transportieren, weil Bilder sind sprachlos. Also sag mal sprachlos, also jedenfalls sind nicht angewiesen auf Englisch, Französisch und dergleichen. Ne? Und die Bilder, die man da sieht, es kann regnen, es kann die Sonne scheinen, es kann was auch immer sein, aber die Bilder zeigen eine Faszination von, und jetzt kommt es eben auch den Zuschauern. Wenn wir uns Tokio anschauen, war ja ohne Zuschauer gewesen, Tokio, da waren es die gleichen Sportarten, aber ein bisschen blutleer, wenn ich mal so sagen darf. Aber jetzt waren Zuschauer total begeistert. Vielleicht haben nicht alle verstanden, um was es da geht, aber die haben eben ein Event erlebt und die waren zusammen, die haben Spaß gehabt, die haben Freude gehabt, die waren fasziniert an den Leistungen der Athleten. Und das ist etwas, was wir auch in deinem Modul Grundlagen der Sportökonomie unterrichten, eben die zweigleisige, zweistufige Produkterstellung, die das Besondere bei Sportevents sind.
Ja, definitiv. Und auch dieses Thema durch die Kommerzialisierung, diese Eventisierung, ne, das haben wir jetzt auch gemerkt. Ich fand es, also Beachvolleyball mit dem Eiffelturm im Hintergrund, das sind natürlich Kulissen, das sind Bilder, die bleiben hängen, die sprechen an. Park in Versailles, wo die ganzen Reitsportarten waren, das war natürlich, also da stelle ich mir natürlich fast die Frage, was soll
in Deutschland,
Deutschland oder auch 2028 Los Angeles, was, also der, die Messlatte an Bildern, an Inszenierung liegt hoch, oder?
Eine Zeitung in Los Angeles hat geschrieben, Paris hat den Eiffelturm und wir eine Bretterwand, also dieses Hollywood,
weißt du? Ja.
Und das trifft es möglicherweise ziemlich gut, ne? Diese Kulissen auf 6 Kilometer oder 8 Kilometer Länge an der Seine, das ist wirklich einmalig. Da hat also Paris sich wirklich rausgekehrt und hat für diese 2,5 Wochen alles vergessen, was sie an Problemen haben.
Ja, stimmt.
Die haben noch nicht mal eine Regierung gebildet. Also in der Zeit haben die sich wirklich von ihrer besten Seite gezeigt.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch nachhaltig, jetzt sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, auch für Paris wirklich positive Effekte, weil ich wirklich glaube, gerade diese Bilder, diese Emotionen, die hier transportiert wurden, wirklich gerade auch dem Land, dem es gerade auch nicht so gut geht, wo es politisch Unruhen gibt, keine klaren Strukturen. Ich glaube, das sind positive Effekte, diese intangiblen Effekte, über die wir auch immer sprechen bei Events, die wir hier sehen konnten. Wir haben ein Thema bei Inszenierung noch nicht angesprochen, was ich gerne noch, wie fandst du die Eröffnungsfeier? Denn hier muss man ja sagen, war Paris auch mutig, innovativ, ja, denn die Eröffnungsfeier zum ersten Mal nicht im Olympiastadion gehört.
Ja, das ist also in Form des internationalen Sportmarketings ein Novum und weiß nicht, wie es weitergeführt wird. Wir werden jetzt bei der Eröffnung der Paralympics die Eröffnung auf dem Champs-Élysées erleben, also auch nicht im Stadion. Mal sehen, wie die das da machen. Mhm. Alles in allem ist die Eröffnungsfeier ein Riesenerfolg. Ne, 4,5 Stunden. 50.000 Sicherheitskräfte, Polizisten und dergleichen haben dafür gesorgt, dass da keine Anschläge passiert sind, wie die anderen Tage auch nicht. Insgesamt fand ich die Eröffnungsfeier sensationell, bis auf 2 Fauxpas. Soll ich dir gleich sagen?
Sag sie schon, ja.
Also eine Fauxpas ist, das sage ich meinen Studierenden auch immer, packt die Religion nicht an. Also selbst wenn man meint, dass die Szene des Abendmahls, nee, das war kein Abendmahl, das war die Szene der Götter am Olymp, ja, das führt nur zu extremen Unruhen. Und ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn man dort nicht christliche Symbole verletzt hätte, sondern andere Religionen adressiert hätte. Das war das eine. Hm. Und das zweite, das hat mir wirklich wehgetan, ist, man löscht nicht das olympische Feuer. Es ist zwar so, dass man während der Fackellauf funktioniert und in Gang ist, gibt es eine so eine kleine Grubenlampe, würde ich fast sagen. Die wird immer mittransportiert, vor allen Dingen dann, wenn man mit der Fackel fliegt, kann man im Flugzeug ja kein Feuer machen. Aber die kleine Grubenlampe darf man mitnehmen. Und die hat man bei der Schlussfeier auf einmal wiedererkannt und ist dann mit dieser kleinen ins Stadion gegangen. Und dann fand ich es auch ein bisschen peinlich. Dann hat dann IOC-Präsident und das Organisationskomitee und so, hat dann einmal gemacht und hat dann die ausgepustet. Das war super peinlich. Und am Anfang, die Montgolfière, klasse, olympisches Feuer, schwebt über ganz Paris, fände ich sensationell. Aber es war kein Feuer, es war nur LED, Lampen und Wasserdunst.
Ja.
Das ist ja, wo ich sage, no, no, no. Und noch ein dritter Punkt, es hat ja nun tüchtig geregnet und man hat einfach Athleten gezwungen, bei ihren Booten aufs Oberdeck zu kommen, obwohl es total geregnet hat, weil sie die Bilder haben wollten im Fernsehen.
Ja, ja.
Und einige Athleten haben gesagt, nein, ich muss morgen, wenn ich jetzt nur erkälte, Lungenentzündung, irgendwie eine Krankheit bekomme. Das war schade, aber alles in allem outstanding.
Ja, muss ich auch sagen. Also auch das Vorstellen der Athleten auf den Booten, das war natürlich unglaublich. Das waren, ich glaube, um die 600.000 Menschen konnten, ich weiß nicht, wie viele dann letztendlich da waren, die Eröffnungsfeier an der Seine über diese 6 Kilometer auch sehen, teilweise auch ohne Eintrittspreis.
Ja.
Auch das, also es war ja dieses Ziel, Olympia für und von Athleten letztendlich zu gestalten. Ich finde, das ist gelungen. Man hat die Zuschauer mitgenommen. Also das waren tolle Bilder, das muss man wirklich sagen. Abschlussfeier fand ich auch sehr gelungen. Man hat ja noch die Siegerehrung auch von dem Marathon der Frauen noch mit eingebunden.
Das war super.
Das fand ich auch ganz schön. Ja. Glaube, das war auch innovativ, oder? Weißt du das? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die letzten...
Mich aufgefallen.
Ich glaube...
Das immer macht, die letzte Medaille,
ja.
Die Strafe vergeben. Das war gut.
Ich fand's gut, ja.
Ja, Alicia Schmidt hat ja einen tollen Vlog gemacht. Unsere Leichtathletin, ja, hat allerdings gesagt dann, nee, das war eine Abschlussfeier fürs Fernsehen, nicht für die Athleten. Die haben ja dann irgendwann die Bühne gestürmt nach dem Motto, wir sind hier der Mittelpunkt. Mhm. Das war schade. Es gab auch Stimmen, die gesagt haben, naja, es war jetzt sehr kulturell und ganz tragend und da kam ein olympischer Athlet vom Himmel und so weiter. Und auf einmal kommt hier Tom Cruise und crasht das Ganze und macht jetzt hier auf LA und America Way of Life. Da war so ein bisschen Kulturbruch, aber es ist eben so. Amerika ist anders als Paris.
Ja, ich bin voll bei dir und letztendlich ist es auch ein bisschen Show-Entertainment. Ich erinnere mich noch an unseren letzten Podcast, wo wir beide einstimmig bei der EM, die Eröffnungsfeier, ein wenig kritisiert hatten, wenn du dich erinnerst. Ich will nicht sagen, dass sie ein wenig langweilig war, aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es war natürlich jetzt hier schon eine andere Show. Man kann es natürlich auch nicht ganz vergleichen. Olympia ist natürlich noch mal was anderes als die EM, aber es war natürlich, es war gigantisch. Und nochmal, das drumherum, das hat Paris, das haben sie schon gut gemacht.
Wenn du mal Paris nimmst, oder eigentlich schon Paris, du hast, sagen wir mal, die French Open, du hast die Tour de France der Männer, jetzt letzte Woche die Tour de France der Frauen. Das hat bei weitem, die drei Veranstaltungen, die regelmäßig stattfinden, haben bei weitem nicht die Strahlkraft gehabt wie Olympische Spiele. Das heißt, man braucht, um sich als Nation zu präsentieren, einen Ruck durch die Gesellschaft zu bekommen, macht es absolut Sinn, Olympische Spiele zu bekommen.
Ja, bin ich voll bei dir, wo wir gerade bei dem Thema sind. Wir sind ja auch schon ein bisschen oder ein paar Mal gescheitert hier in Deutschland. Das Thema wollen wir jetzt hier nicht aufmachen, wird zu weit führen und bin mal gespannt, wie es bei uns weitergeht, auch mit Bewerbungsprozessen, wie auch immer. Gucken wir uns noch mal die ökonomische Seite an, Kosteneinnahmen, die natürlich auch immer verbunden sind mit so einem Mega-Event. Das Budget lag, glaube ich, bei 4,5 Milliarden. Ist wohl nicht unüblich, das zwischen 3 und 5 zu tangieren. Wir sind inzwischen laut unseren Recherchen so beim Doppelten ungefähr, so 8-9 Milliarden, sagt man, haben die Olympischen Spiele bis jetzt gekostet.
Das ist ja die Mogelpackung des IOCs. Man bewirbt sich mit irgendwas. Manche machen das ganz seriös und sagen, hier 4 Milliarden. Und die anderen sagen, ja, auch 4 Milliarden.
Ja.
Aber wenn man dann überlegt, Winter- und Sommerspiele in Sochi hat man ja 51 Milliarden verballert.
Das war Wahnsinn.
Das ist absoluter Wahnsinn. Selbst in Tokio sind nochmal 30 Milliarden entstanden.
Auch nochmal ein Drittel mehr, ne?
Ja, also wenn man jetzt nochmal guckt, London, 14 Milliarden, dann war Paris auch im Sinne der Nachhaltigkeit, was die Ressource Kapital anbetrifft, sehr vorbildlich. Ja. Von mir aus können es auch 10 Milliarden sein, aber das ist bei weitem weniger als eben bei den anderen Spielen. Das hängt sicherlich auch mit den Kosten für die Sportstätten zusammen,
die auf jeden Fall
gar nicht gewesen ist. Denn die Anzahl der Athleten, die ist praktisch relativ konstant, weil das Bewerbungsprozedere des IOC will ja, dass aus allen 5 Kontinenten Athleten antreten und da gibt es bestimmte Quoten. Und die Zahl von 10.000 plus minus ist eigentlich immer konstant und daran kann man jetzt das Olympische Dorf und andere Dinge nicht verändern. Die Kosten sind konstant. Ich glaube, da, wo man wirklich dran schrauben kann, ist das Thema Ticketing und das andere ist eben das Thema Sportstätten.
Ja, total. Ja, die Kosten haben wir. Wir haben natürlich auch Einnahmen aus den klassischen Einnahmequellen, aus Vermarktung von Sportevents. Wir nehmen das Ganze ja auch hier im Sportmarketing, Sportvermarktung in unseren Modulen durch. Auch Vereine haben diese Einnahmequellen. Ja, wir hatten Sponsoren, ne? Ganz klar. Ich glaube 1,2, 1,4 Milliarden auch Einnahmen durch Top-Sponsoren. Ich glaube 15 waren es. Ne?
Ja, meinst du jetzt vom IOC oder von Paris?
Von Paris jetzt so, auch, ja. Genau. Dann hatten wir ja 15 Top-Sponsoren weltweit.
Ja.
Alle mit Branchenexklusivität ist mir aufgefallen. Wir hatten einen Automobilhersteller, ne? Toyota war dabei. Ich fand auch die Breite an den Top-Sponsoren sehr. Ne? Dann hatten wir Omega, glaube ich, ist ein Brillenhersteller, ne?
Nee, Zeit. Zeitmessung.
Zeitmessung. Dann hatten wir, glaube ich, Bridgestone war dabei, Reifen.
Und einen ganz wesentlichen, den ich jetzt dann auch ins Gespräch bringen möchte, mit Samsung,
Smartphone-Hersteller. Ja.
Das war ein Punkt, wo ich sage, im ersten Moment dachte ich, gar keine schlechte Idee, dass man sagt, erstens hat Samsung allen den 10.000 Athleten ein Smartphone geschenkt und ein goldenes Club-Handy hat man ja dann allen Medaillengewinnern sozusagen aufgedrückt, damit sie ein Selfie machen. Das ist das sogenannte Victory-Selfie. Ja. Dachte ich im ersten Moment, richtig cool. Dieser Sponsor hat als einziger alle Medaillengewinner aller über 300 Wettbewerbe. Und dann gab ein zweiter Punkt, die nordkoreanischen und südkoreanischen Tischtennisspieler, die ja nun auch um die Welt gegangen sind, das Foto, wo die ein Selfie gemacht haben, da dachte ich, ach klasse, der Sport verbindet, hoffentlich werden die in Nordkorea gut behandelt. Aber am Ende des Tages war das gar nicht der Wille der Athleten, sondern sie sind, ich versuche ein anderes Wort zu finden, sie sind genötigt worden, sage ich mal, das Selfie zu machen. Und da guckt die Weltpolitik hin und auf einmal sind nord- und südkoreanische Tischtennisspieler auf einem Bild.
Ja. Gebe ich dir völlig recht. Ich hatte auch so bei diesen Victory-Selfies, das mich ein bisschen an die heutige Zeit erinnert gefühlt. Das Selfie ist im Prinzip inzwischen wichtiger als die Ablichtung durch offizielle Fotografen. Ja, das ist schon Wahnsinn, verrückt. Aber vielleicht ist doch, also ich sehe es auch kritisch, gerade bei den Beispielen, die du genannt hast, aber vielleicht ist auch das ein Spiegelbild der Zeit, in der wir uns gerade befinden, mit Selfies, mit Digitalisierung, mit Social Media auch. Aber in dem Fall, wie du sagst, das Interessante war, es war nicht primär über die Social Media Kanäle von den Sportlern, sondern es war wirklich Sponsoren, die dahinter standen, hinter den Entscheidungen oder die sozusagen das vorgegeben haben. Das ist, glaube ich, schon ein Riesenunterschied, ne?
Das stimmt. Und da gibt es ja die berühmte Rule 40, ne, die Regel 40 des IOCs, die verbietet Athleten kurz vor und nach den Spielen und auch erst recht während der Spiele für ihre Sponsoren zu werben. Und damit setzt man natürlich einige Athleten unter Zugzwang, weil die selber ein Handyhersteller-Partnerschaft haben und dürfen dafür nicht werben. Da muss man überlegen, ob das so bleiben soll und kann, weil die Athleten am Ende des Tages ja nur 4% der Einnahmen des IOC ausgeschüttet bekommen, obwohl sie diejenigen sind, die die Produkterstellung ausmachen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
Ja. Ja. Also von daher wäre das ein Punkt, über den man da nachdenken muss, was das Thema Ticketing anbetrifft. Meine letzte Zahl war, dass man bei 8,4 Millionen Karten.
Genau, 8,8 hatte ich nachher gelesen am Ende, aber sagen wir mal knapp 9 Millionen waren was.
Das ist Rekord. Und erstaunlicherweise konnte man auch bis zum Schluss noch Karten erwerben. Die Online-Plattform war super schnell, also war wirklich sehr leicht an Karten zu kommen. Und das ist ein Punkt, wo man sagt, okay, man konkurriert jetzt eben sozusagen die Freizeit. Und die Leute überlegen, was machen wir heute? Ach, heute ist Olympia in Paris. Jetzt, klar, haben das alle gewusst, aber ich will nur sagen, Sport ist eine Alternative geworden zur Freizeitbeschäftigung und es gibt kurzzeitige Entscheidungen. Gehe ich heute schwimmen oder Fahrrad fahren oder gehe ich zu einem Sportevent? Und wenn ich weiß, dieser Sportevent wird mit Announcer, mit Musik, wird noch vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgetragen, 100-Meter-Lauf nachts um 10 Uhr mit großer Lichtshow, dann interessiert mich das und dann geht dieses Geld eben in den Sport und nicht in eine andere Freizeitbeschäftigung.
Ja, also Ticketing lief, glaube ich, wirklich gut. Genau, auf jeden Fall. Ticketing lief gut, glaube ich. Wir hatten tolle, gute Stimmung, wir hatten volle Stadion, soweit ich das auch überblicken konnte. Reden wir vielleicht noch über die Einnahmequelle TV, das heißt die Vermarktung. Du hattest bei der EM, erinnere ich mich, ein bisschen kritisch manchmal die Berichterstattung gewisser Kommentatoren oder Moderatoren. Wie fandest du es diesmal? Wie fandest du die Öffentlich-Rechtlichen? Wie haben sie sich platziert? Wie waren die Bilder? Wie waren die Kommentatoren? Hat dir das gefallen?
Ich habe ja hin und her geschaltet zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und Eurosport. Und ich muss sagen, persönlich habe ich Eurosport sehr viel besser gefunden als ARD, ZDF. Kann damit zusammenhängen, dass Hambüchen da so eine Galionsfigur war. Jetzt nicht Boris Becker an sich, der war auch da unterwegs. Aber Eurosport war sehr viel sportlicher unterwegs. Und die Co-Kommentatoren, nehmen wir jetzt Zverev zum Beispiel, der Bruder hat dann das Spiel kommentiert, das ist was ganz anderes, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das fand ich insgesamt, fand ich es aber gut, ARD und ZDF waren gute Berichte, gute Erklärungen, alles tippitoppi. Ja. Da haben also auch die Journalisten nachgelegt, um sich dann entsprechend vorzubereiten. Es ist ja auch nicht ganz leicht, gerade in der Leichtathletik hast du ja mit so vielen Athleten zu tun, kennst deren Biografien und wo die trainieren und was die alles so machen. Das war schon gut. Es ist ja auch deutlich geworden, dass einige der deutschen Athleten gar nicht in Deutschland trainieren, sondern nur für Deutschland starten, aber ihre eigentliche Meriten im Ausland erwerben. Stanford University zum Beispiel oder in England. Und da muss man auch drüber nachdenken, ob das Sinn macht. Also insgesamt journalistisch fand ich es gut. Interessant noch ist ja, dass das sogenannte Signal, das Bild, was man weltweit sieht, wird ja vom IOC vorgegeben, beziehungsweise von einer Produktionsfirma, die das für die macht. Und das Vorgehen des IOCs war zeigt zunächst das Publikum, zeigt mehr Menschen als Publikum als Athleten. Das hat dann zunächst zu Diskussionen geführt. Das Argument war, nach Tokio, die Geisterspiele, will man jetzt wieder die Begeisterung der Zuschauer zeigen. Da hat man nach der ersten Woche geswitcht, dann war ja auch insofern das Thema Schwimmen vorbei, nicht? Die erste Woche trägt ja Schwimmen, die zweite Woche trägt ja Leichtathletik. Und damit hat man dann gesagt, okay, dann switchen wir um und wir zeigen jetzt mehr die Athleten. Insgesamt, vielleicht noch einen Satz, finde ich auch die Übertragung interessant, weil auf einmal hast du Standbilder vom Bodenturn zum Beispiel und dann siehst du, wie der dreifache Salto sich da in Sekundenschnelle abgearbeitet hat oder Turmspringen, wie die da in 5 Sekunden 4 Salti gemacht haben. Das fand ich super. Oder beim Speerwerfen der Einfallwinkel des Speers oder eben beim Hochsprung des Überqueren der Latte von verschiedenen Perspektiven aus. Also ich glaube, es war sehr viel mehr erlebbar durch die Nutzung neuer Techniken im TV-Bereich.
Ja, definitiv. Ich finde es auch klasse, dass du das so nah analysierst auch. Super interessant. Eine Sache vielleicht noch, die ich gerne ansprechen würde. Wir hatten vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben ja auch unser Modul Sportpsychologie im Rahmen unseres Bachelorstudiums. Wir haben jetzt einen neuen Studiengang ja auch Sportpsychologie hier als Master, den wir bald anbieten werden. Gerhard, ein Thema, was dir auch, glaube ich, sehr am Herzen liegt, ist ja Sportpsychologie auch aus Athletensicht. Und wir feiern Goldmedaillengewinner, wir feiern Fußball-Weltmeister, wir feiern Tennisspieler, die einen Grand Slam gewinnen. Wie geht ein Sportler nach so einem großen Sieg nachher mit seinem Leben um, mit Themen wie Motivation um? Möchtest du da vielleicht noch was zu sagen?
Ja, ich habe also einen Beitrag auf LinkedIn veröffentlicht, der sich mit dem Begriff von Post-Olympic-Depression beschäftigt. Ja. Und ich habe im Fernsehen gesehen, wie unsere deutschen Athleten mit der Bahn nach Köln gekommen sind und am Hauptbahnhof toll vom Publikum empfangen worden sind, dann Eintrag ins Goldene Buch. Und da habe ich mir überlegt, ja, dann sagt jemand jetzt tschüss, tschüss, tschüss und dann gehen die nach Hause. Ja. Und dann sagen die Olympiasieger, was soll ich jetzt morgen trainieren? Ich bin Olympiasieger. Das ist ein Riesenunterschied zu Weltmeister. Auch jemand, der Silbermedaille gewonnen hat oder Bronzemedaille, der bleibt ewig. Aber kennst du einen Weltranglisten Zweiten oder jemand, der im Finale Zweiter geworden ist oder Dritter? Kennt kein Mensch. Aber Bronzemedaillengewinner, da bist du immer. Und da habe ich überlegt, was ist da? Und dann ist das gar kein Einzelfall. Das ist ein Tabuthema in der deutschen Gesellschaft, im deutschen Sport. Depressionen können, wie bei Robert Enke, zum Selbstmord führen, kann aber auch zu Motivationsproblemen führen. Malaika Mehambu hat ja versucht, sich meditativ im Kloster auf ihren Wettkampf vorzubereiten, weil sie weiß, körperlich, technisch kann sie das, nur den Druck, die Massen und ich muss jetzt hier vielleicht Gold gewinnen, versuche ich meditativ zu lösen. Und dieses Post-Olympia-Depression gilt grundsätzlich. Welchen Druck bauen wir bei Menschen auf und wo können wir Menschen den Druck nehmen? Zum Beispiel, indem wir sagen, die Nachversorgung für dich ist gewährleistet. Mhm. Du fällst jetzt nicht auf Abitur oder auf irgendwas zurück, sondern wir geben dir eine Perspektive auch nach den Wettkämpfen. Und das werden wir jetzt am 1. September, da beginnt unser Masterstudiengang Sportpsychologie, auch mit aufnehmen und damit die Trainer und Trainerinnen stärken. Denn die sind ja die Ersten, die spüren, Mensch, hier, Gerhard, frisst doch irgendwas, stimmt hier nicht, möchtest du was sprechen? Irgendwie. Und deshalb die Stärkung des Athleten durch den Trainer, durch die Trainerin, das ist, glaube ich, ein Punkt, über den wir nachdenken müssen und da werden wir uns auch noch mit beschäftigen.
Total. Und ich glaube auch, wenn ich da noch eins zu ergänzen darf, ich glaube auch, dass wir natürlich als Gesellschaft, also wir Sportfans, vor allem aber auch die Medien, da glaube ich auch in die Verantwortung mitgenommen werden müssen. Vielleicht, dass wir Gewinner nicht immer zu sehr bejubeln. Ich denke immer bei jungen Sportlern, Mensch, wie soll der klarkommen? Ja. Ich will jetzt nicht vom Thema Olympia abschweifen, aber auch ein Beispiel Mario Götze. Ich weiß noch, nach dem WM-Finale, 2, 3 Jahre ging bei ihm sportlich nichts. Alle haben gesagt, Mensch, was ist mit dem los? Und ich habe mir gedacht, Leute, das ist doch nicht verwunderlich. Der war damals, ich weiß nicht, 22 in dem WM-Finale, schießt in der Verlängerung, wird eingewechselt, schießt ein Traumtor, gewinnst 1-0, wirst Weltmeister. In relativ jungen Jahren. Was soll dann erstmal kommen? Also von daher, ich finde diese Themen gerade in der Sportpsychologie ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, das werden wir hier auch von IST-Seite eben aufgreifen.
Ja, und das sind ja Personen, von denen wir annehmen, dass sie saubere Athleten sind. Und mich hat total gewundert, dass die Dysfunktion des Sports, also Wetten, Bestechung und Doping, in Paris so gut wie gar nicht aufgetreten sind. Lass uns nicht die 21 chinesischen Schwimmer diskutieren, aber insgesamt offiziell sind ja nur 5 Athleten des Dopings überführt worden. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also entweder hat da die Kontrolle versagt oder was auch immer, aber nur 5 ist ungewöhnlich.
Bin ich bei dir, bleibt jetzt so ein bisschen abzuwarten, was wir natürlich nicht hoffen, was vielleicht noch im Nachgang jetzt kommt an Dingen, die vielleicht noch aufgedeckt werden. Aber verschwindend gering, erfreulich gering, aber mir kommt es bei, ich weiß nicht, 10.000 Athleten, die wir wieder hatten, circa, kommt es mir doch auch sehr, sehr wenig vor. Aber lassen wir das mal so stehen, gucken wir mal, was noch kommt.
Festzuhalten bleibt auf jeden Fall, dass wir unter sportökonomischen Gesichtspunkten können wir Dinge klar festmachen an Zahlen, Daten, Fakten, wie Ticketing, Einschaltquote und solchen Dingen. Und gleichzeitig zeigen uns solche Sportgroßveranstaltungen, dass es eben die intangiblen, die nicht fassbaren Effekte gibt. Und da würde ich schon sagen, dass die Grand Nation Paris oder dann eben Frankreich gewonnen hat. Manchmal hat mich natürlich dieses Heimvorteil ein bisschen gestört, gerade im Handball zum Beispiel. Da waren wir ziemlich weit hinten, was die französischen Zuschauer da angefeuert haben. Aber alles in allem hat es, glaube ich, schon der Nation Frankreich gut getan, oder?
Ich bin da voll bei dir. Also ich glaube wirklich, dass das Land, dass die Stadt hier wirklich nachhaltig, mal unabhängig davon, ob jetzt die Kosten die Einnahmen überstiegen haben oder nicht am Ende, ich glaube wirklich, dass diese ganzen Image-Effekte, also erstens mal auch dieser Stolz unter den Franzosen, unter den Menschen, die dort leben, aber auch wirklich, wie gesagt, diese Bilder, die durch die Welt gingen, die während der Zeit von Olympia, aber ich glaube auch wirklich viele Jahre danach noch positive Effekte für dieses Land und für Paris haben werden. Das sind wirklich Image-Effekte, die wir, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen dürfen. Und ich glaube, gerade durch diese visuellen Dinge, die uns im Kopf ja auch, diese Emotionen, diese Bilder, die wir gesehen haben, die ja im Kopf hängen bleiben, ich glaube, da hat sich Paris wirklich, wirklich nochmal deutlich abgehoben von den Olympiaden davor.
Wollen wir hoffen, dass es jetzt bei den Paralympics, die ja am Mittwoch, den 28. August eröffnet werden, ebenso ist. Ich habe ja das Vergnügen, dort zeitgleich bei einem korrespondierenden Fachkongress vor Ort zu sein. Wir haben auch die Möglichkeit, bei Side-Events uns dort die Spiele anzuschauen. Ich denke, das nehmen wir einfach mal als Vorlage, dass wir sagen, wenn die Spiele vorbei sind, werden wir uns wieder im Podcast hören.
Sehr, sehr gerne.
Okay, dann sagen wir vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Interessen habt, uns was zu schreiben, dann schreibt an sport@isd.de. Verbreitet den Podcast, wo ihr könnt. Und für heute sagen wir Tschüss.
Das machen wir. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Au revoir.
Sportbusiness Kompakt ist eine Podcast-Produktion der IST Hochschule für Management. Wenn du noch mehr über das Thema Sportbusiness erfahren möchtest oder dir eine berufliche Zukunft im Sportbusiness vorstellen kannst, dann schau dir doch mal unsere Weiterbildungen und Studiengänge an. Die findest du unter ist-hochschule.de.